Menschen treffen gerne ihre eigenen religiösen Entscheidungen, Ort, Stil, Tradition und Gemeinschaft der Anbetung. Doch die Bibel zeigt, dass echte Anbetung nicht bei unseren Vorlieben beginnt, sondern bei Gottes Wahl. Wo er seinen Namen hinlegt, wo er wohnt und sein Volk eins macht, dort entsteht der wahre Ort der Anbetung, auch wenn der Weg dorthin manchmal mühsam scheint. Gottes Wahl statt unserer Vorlieben. Die Szene in 5. Mose 12 ist auf den ersten Blick schlicht, ein Volk steht im Begriff, ein Land zu betreten, und Gott spricht mit großer Eindringlichkeit über den Ort der Anbetung. Immer wieder heißt es, ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er wohne, und dahin sollst du kommen. Nicht die Stämme suchen sich den Ort, sondern Gott erwählt ihn. Nicht der Mensch lädt Gott an seine Lieblingsstätte ein, sondern Gott lädt den Menschen an seine eigene Wahl. Darin liegt eine stille, aber grundlegende Korrektur. Anbetung ist kein religiöses Selbstentfaltungsprojekt, sondern Antwort auf eine göttliche Einladung an einen von ihm bestimmten Ort. Uns wird immer wieder gesagt, zu dem Ort zu kommen, den Jehova, deinen Gott, erwählen wird. Wir sollten keine eigenen Vorlieben haben, sondern Gottes Wahl annehmen. Sie ist die einzige Grundlage und der rechte Ort für die Anbetung Gottes. Wenn der Herr sagt, den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, dann durchschneidet er damit alle Tendenzen, ihn nach fremden Mustern, nach eigener Fantasie oder nach dem Maß unserer Bequemlichkeit anzubeten. Hätten die 12 Stämme ihren Ort selbst bestimmen dürfen, wäre jede Region, jede Tradition, jede Vorliebe schnell zum eigenen Zentrum geworden. 12 Städten, 12 Altäre, 12 Stile und doch dieselbe Geschichte des Volkes Gottes? Die Schrift lässt erahnen, wie viel Spaltung und Vergleich, wie viel Stolz und Verletzung darin gelegen hätte. Gott aber bindet die Anbetung an seine Wahl, damit die Mitte nicht der Geschmack des Menschen, sondern der Name und die Wohnstätte Gottes ist. Damit tritt eine befreiende Wahrheit hervor, was Gott für die Anbetung festlegt, entlastet uns von dem Zwang, ständig das Passende zu finden oder zu erfinden. Sein bestimmter Boden bewahrt vor dem inneren Karussell der Vorlieben, vor dem Kreisen um Stil, Atmosphäre, Formen, die uns entsprechen. Wer den Ernst von 5. Mose Kapitel 12 Vers 13 hört, hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst. Spürt zugleich den Schutz, wir müssen nicht jeder sichtbaren Möglichkeit, jeder beeindruckenden Stätte, jedem religiösen Trend folgen. Wir dürfen uns an das halten, was Gott erwählt hat, auch wenn es äußerlich unscheinbar, schlicht, ja sogar unbequem erscheint. Gerade darin liegt der Trost, Gott macht die Echtheit der Anbetung nicht von unserer Kreativität, sondern von seiner Treue zu seiner eigenen Wahl abhängig. Er hat selbst dafür gesorgt, dass es einen Ort gibt, an dem er seinen Namen niederlegt und wohnt. Wer sich darauf verlässt, findet Ruhe. Die Frage verschiebt sich von was möchte ich, hin zu wo hat er seinen Namen hingelegt. Darin wächst ein stilles Vertrauen, Gott weiß besser als wir, was seiner Würde entspricht und was unserer Seele gut tut. Seine Wahl ist nicht gegen uns, sondern zu unserem Schutz und zu unserer Freude. Wer ihr Raum gibt, entdeckt, dass wahre Anbetung nicht enger, sondern weiter wird, weil sie nicht um unsere Vorlieben, sondern um Gottes eigene Herrlichkeit kreist. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren. Sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er wohne, und dahin sollst du kommen. Wenn Gottes Wahl des Anbetungsortes wichtiger ist als unsere Vorlieben, dann wird Anbetung zu einem Weg der inneren Loslösung. Der Mensch tritt zurück mit seinen Bildern davon, wie es sich anfühlen oder aussehen müsste, und lernt, sich von dem leiten zu lassen, was Gott bereits entschieden hat. Daraus erwächst eine nüchterne Freiheit, weder äußere Einfachheit noch äußere Schönheit werden absolut gesetzt, sondern die Frage, ob wir am Ort seiner Wahl stehen. Wer so lernt, Gott anzubeten, erfährt, wie das Herz ruhig wird. Die Unruhe des Vergleichens verliert ihre Macht, und an die Stelle der Suche nach dem Ideal tritt ein stilles Einverstandensein mit Gottes Weg. Aus diesem Einverstandensein wächst eine Anbetung, die tiefer, ehrlicher und zugleich fröhlicher ist, weil sie getragen ist von dem Bewusstsein, wir stehen nicht auf dem Boden unserer Vorstellungen, sondern auf dem Boden seiner souveränen, guten Wahl. Die Einheit des Volkes Gottes, ein gesegneter Boden. Wo Gott den Ort der Anbetung bestimmt, hat er auch die Einheit seines Volkes im Blick. In 5. Mose 12 werden die Stämme zwar je in ihrem Gebiet angesprochen, doch alle erhalten dieselbe Weisung, dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Der eine Ort wird zur gemeinsamen Richtung. Die Wege der Stämme mögen sich im Alltag trennen, aber zu den Festzeiten führen sie alle nach demselben Zentrum. So schützt Gottes Wahl vor einer Zersplitterung der Anbetung in regionale, kulturelle oder familiäre Sonderwege. Warum war Mose in Kapitel 12 so bestimmt hinsichtlich der Vorschrift, an den von Gott erwählten Ort zu kommen? Mose war in dieser Angelegenheit so entschieden, weil es dabei um die Bewahrung der Einheit des Volkes Gottes ging. Ohne eine so eindeutige Grundlage für die Anbetung Gottes hätten sich die Kinder Israels gespalten. Psalm 133 entfaltet dieses Geheimnis der Einheit nicht in abstrakten Lehrsätzen, sondern in einem Bild, das man beinahe riechen und fühlen kann. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen entboten, Leben bis in Ewigkeit. Die Einheit der Brüder ist nicht irgendeine soziale Harmonie, sondern mit dem priesterlichen Öl und dem Tau auf Zion verbunden. Es ist der Boden des von Gott erwählten Ortes, an dem die Einmütigkeit wohnt und an dem der Segen fließt. So wird deutlich, Einheit ist nicht das Ergebnis langer Verhandlungen oder geschickt austarierter Kompromisse. Sie wächst, wo alle das gleiche Zentrum haben und bereit sind, sich dahin rufen zu lassen. Wo Gottes Wahl des Ortes angenommen wird, müssen persönliche Vorzüge zurücktreten, der eigene Stil der Anbetung, die bevorzugte Form, die gewohnten Abläufe. Dieser Verzicht ist jedoch nicht Verlust, sondern Gewinn. Denn am gemeinsamen Ort entdecken die Glaubenden, dass der Herr mehr von sich selbst gibt, als sie in ihren jeweils getrennten Wegen jemals hätten erfahren können. Der eine Name, die eine Wohnstätte, der eine Altar, all dies verbindet tiefer als jede bloß menschliche Übereinkunft. Wer diesen Zusammenhang erkennt, beginnt die Einheit nicht mehr als zusätzliche Aufgabe, sondern als kostbares Geschenk Gottes zu sehen. Der Weg nach Zion mag beschwerlich sein, er bedeutet, Grenzen zu überschreiten, Wege auf sich zu nehmen, das eigene Maß zugunsten des göttlichen Maßes loszulassen. Aber dort, wo Brüder und Schwestern im Licht des einen Ortes zusammenkommen, geschehen leise Wunder, alte Verletzungen verlieren ihre Schärfe, das Fremde des anderen wird weniger bedrohlich, und mitten in der Verschiedenheit klingt ein gemeinsamer Lobpreis auf. In solch einer Atmosphäre spürt das Herz, hier ist mehr als Organisation, hier ist die Gegenwart dessen, der selbst die Einheit unseres Anbetens ist. Dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen entboten, Leben bis in Ewigkeit. Wenn Gottes Wahl des Ortes die Einheit seines Volkes bewahrt, dann wird Einheit zu mehr als einem schönen Ideal. Sie wird zur Frucht eines gemeinsamen Gehorsams. Sobald nicht mehr jeder seinen eigenen Berg betont, sondern alle von derselben Mitte her leben, verliert die Zersplitterung ihre Kraft. Das verändert den Blick auf die anderen Gläubigen, sie sind nicht Konkurrenten in Fragen von Stil und Form, sondern mit Pilger zum selben Ort. Aus dieser Sicht wächst eine andere Sensibilität im Umgang miteinander, eine größere Bereitschaft, sich vom eigenen Geschmack zu lösen und Raum für das gemeinsame Erleben Gottes zu schaffen. Und je mehr ein Mensch erfährt, dass der Herr gerade dort, wo er mit anderen vor ihm steht, seinen Segen entboten hat, desto teurer wird ihm die Einheit, nicht als Druck, sondern als Quelle stiller Freude. Gottes Wohnstätte heute, in unserem Geist, im Namen Jesu und unter dem Kreuz. Im Alten Testament ist der Ort der Anbetung sichtbar, ein Land, eine Stadt, ein Haus, ein Altar. In 5. Mose 12 ist von der Stätte die Rede, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er wohne. Diese Linie führt über den Tempel in Jerusalem bis hin zu dem Augenblick, in dem Jesus in der Tempelreinigung davon spricht, dass der Tempel seines Leibes abgebrochen und in 3 Tagen aufgerichtet werde. Mit seinem Kommen und Sterben verschiebt sich der Schwerpunkt von einem geografischen zu einem personalen und dann zu einem geistlichen Ort. Bei der Beantwortung dieser Fragen müssen wir erkennen, dass die Erfüllung des Typus in 5. Mose 12 keine Frage eines geografischen Ortes, sondern eine Angelegenheit unseres Geistes ist. Das wird deutlich, wenn man Epheser 2,22 und Johannes 4,21-23 miteinander vergleicht. Davon zeugt das Gespräch Jesu mit der Samariterin. Sie stellt die alte Streitfrage: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten müsse. Jesus nimmt die Auseinandersetzung nicht auf, sondern führt sie hinter sich: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und weiter: Es kommt jedoch eine Stunde, und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Der von Gott bestimmte Boden ist jetzt kein Berg und keine Stadt mehr, sondern im Geist. Der Heilige Geist, der in unserem wiedergeborenen Geist wohnt, wird zur eigentlichen Stätte, an der Gott seinen Namen niedergelegt hat. Paulus beschreibt diese Wirklichkeit so: In ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Wohnstätte Gottes ist nicht mehr ein Tempel aus Steinen, sondern eine geformte, zusammengesetzte Gemeinschaft von Glaubenden, in der Gott durch seinen Geist Wohnung nimmt. Überall, wo Menschen im Namen Jesu zusammenkommen und sich im inneren Menschen auf den Geist ausrichten, stehen sie auf diesem Boden. Der Name Jesu ist dabei nicht bloß eine fromme Formel, sondern das konkrete Bekenntnis zu seiner Person und Herrschaft. Der Geist ist nicht nur eine Lehre, sondern der lebendige Raum, in dem wir uns bewegen. Das Kreuz ist nicht nur ein Symbol, sondern die wirksame Macht, durch die Selbst, Fleisch und religiöse Eigenwilligkeit zurückgedrängt werden. So wird die von Gott bestimmte Einheit heute dort erfahrbar, wo Menschen bereit sind, sich von diesem dreifachen Fokus bestimmen zu lassen, im Geist, im Namen Jesu, unter dem Kreuz. Im Geist, das bedeutet, sich nicht von Seele, Stimmung oder Gewohnheit leiten zu lassen, sondern innerlich auf den Herrn ausgerichtet zu bleiben. Im Namen Jesu, das heißt, keine anderen Banner, Zugehörigkeiten oder Programme über seine Person zu stellen. Unter dem Kreuz, das bedeutet, bereit zu sein, eigene Vorstellungen sterben zu lassen, damit Christi Leben Raum gewinnt. Wo dies geschieht, beginnt die örtliche Gemeinde immer mehr zu dem zu werden, was sie in Gottes Plan ist, eine Wohnstätte Gottes im Geist, eine Stätte der Anbetung, die nicht an Mauern gebunden ist, sondern an die Gegenwart des dreieinen Gottes inmitten seines Volkes. Sondern ihr sollt die Stätte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er wohne, und dahin sollst du kommen. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Wenn der bestimmte Boden der Anbetung heute unser Geist, der Name Jesu und das Wirken des Kreuzes ist, dann verlagert sich der Schwerpunkt von äußeren Rahmenbedingungen auf die innere Wirklichkeit. Die Frage, ob wir am rechten Ort sind, wird nicht zuerst an Gebäuden, Formen oder Bezeichnungen festgemacht, sondern daran, ob wir im Geist stehen, den Namen des Herrn hochhalten und das Kreuz in unseren Beziehungen und in unserer gemeinsamen Praxis Raum hat. Das schenkt eine leise Gelassenheit gegenüber äußeren Begrenzungen und zugleich eine neue Ernsthaftigkeit im Blick auf das Innere. Zugleich macht es Mut, wer sich an diesen von Gott bestimmten Boden hält, steht nicht allein, sondern in der Linie dessen, was Gott seit 5. Mose 12 verfolgt und in Christus vollendet hat. In diesem Bewusstsein wird jede noch so schlichte Zusammenkunft zu einem Teil des großen Ganzen, in dem Gott sich eine Wohnstätte und ein Volk der Anbetung sammelt. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht zulässt, dass Anbetung sich um unsere Vorlieben dreht, sondern uns auf den Boden deiner Wahl stellst. Du hast uns berufen, als eins zusammenzukommen, in deinem Namen, in unserem Geist und im Licht deines Kreuzes, damit wir zu einer Wohnstätte Gottes werden. Richte unser Herz weg von menschlichen Sonderwegen hin zu deinem einen Weg der Einheit und Gegenwart. Erneuere unsere Sicht auf Gemeinde als den Ort, an dem du mitten unter uns bist und deinen Segen wie Tau herabfallen lässt. Stärke in uns die Bereitschaft, alles aufzugeben, was diese Einheit verdunkelt, und erfülle uns mit Freude an der Anbetung, die dir gefällt. Lass deine Wahl unser Trost, unser Schutz und unsere Freude sein, bis du wiederkommst. Amen.